Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ja, das war mal wieder, muss man sagen, ein ziemlich bitterer Wahlabend für die FDP gestern Abend in Niedersachsen bei den Landtagswahlen. 4,7% für die Partei, die damit aus dem Landtag fliegt. Ria Schröder aus dem FDP-Bundesvorstand sagt dazu:
Es war eine bundespolitische Wahl, die wir jetzt in Niedersachsen hatten. Die Energiepreise, die Inflation, das ist das, was die Menschen im Moment am meisten beschäftigt.
Und da scheint der FDP jetzt nicht gerade die Problemlösungskompetenz zugeschrieben zu werden. Wie die Partei aus der Krise kommen will, besprechen wir gleich ausführlicher mit Ria Schröder. Wir schauen außerdem auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Da hat es ja heute schwere russische Angriffe gegeben, auch auf die Hauptstadt Kiew. Und wir beschäftigen uns mit den Vorschlägen der Expertenkommission zur Gaspreisbremse. Wir sollen ja nochmal entlastet werden, wir Bürgerinnen und Bürger. Und da gibt es jetzt ein erstes Ideenpaket.
Ist es perfekt? Sicher nicht. Aber gibt es Orientierungen, die weiterhelfen? Davon sind wir überzeugt.
Wie genau diese unperfekten Vorschläge aussehen, hört ihr auch hier am Montag, dem 10. Oktober. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Bei vielen von uns trudeln ja gerade Briefe vom Gasversorger ein mit Abschlagserhöhung. Und es sind keine schönen Briefe. Und viele von uns machen sich Sorgen, wie sie diese Rechnung bezahlen sollen in den nächsten Wochen und Monaten. Die Bundesregierung will Haushalte und Industrie ja mit einer Preisbremse bei den Gaspreisen entlasten. Und wie das funktionieren soll, dazu hat eine Expertenkommission heute erste Vorschläge gemacht. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich das für uns angesehen. Wie sehen denn die Vorschläge aus?
Die Kommission setzt auf einen Zwei-Stufen-Plan. Also zuerst soll es im Dezember eine Einmalzahlung geben für Privathaushalte und kleine Betriebe. Ab März würde dann für ein gutes Jahr die Gaspreisbremse gelten. Und die Industrie bekommt nochmal eine eigene Variante, kosten insgesamt rund 90 Milliarden Euro.
Zwei-Stufen-Plan klingt jetzt erstmal schon wieder kompliziert.
Okay, dröseln wir das mal auf. Also, die Einmalzahlung ist erstmal als schnelle Hilfe gedacht, weil sie relativ unbürokratisch ist. Gedacht ist das so, dass der Staat für den Monat Dezember deinen Abschlag übernimmt und dafür müsste man dann selbst auch nichts tun, denn das soll über den Gasversorger oder die Hausverwaltung laufen. Die restlichen Monate, also Januar und Februar, würde man dann wieder selbst bezahlen.
Gut, das klingt jetzt nicht so kompliziert. Und dann im März käme dann die Gaspreisbremse, oder wie?
Genau, also zumindest für Privatleute und kleinere Gewerbebetriebe. Eine Grundmenge an Gas, 80% des normalen Verbrauchs, gibt es dann zu einem Festpreis. Für alles, was man darüber hinaus verbraucht, muss man den vollen Preis bezahlen. Also so sollen Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden. Andererseits gibt es aber auch Anreize zum Sparen, damit kein Gasmangel entsteht. Das Sparen, das gilt übrigens auch für die Industrie. Da wird ein Grundkontingent von 70% vorgeschlagen. Allerdings muss die für das Gas dann im Rahmen des Kontingents weniger bezahlen als die Privathaushalte.
Wie hoch wird denn dann der Festpreis für uns Verbraucherinnen und Verbraucher sein? Also wie teuer wird die Gasrechnung dann noch?
Also der Vorschlag von der Kommission sind 12 Cent pro Kilowattstunde. Das wäre gut ein Drittel weniger als die aktuellen Marktpreise, aber immer noch etwas mehr als früher, als vor dem Krieg in der Ukraine. Da hat man so 7 Cent bezahlt.
Das heißt, man muss für Heizung, Warmwasser, wenn man Gas hat, doch noch deutlich mehr Geld einplanen.
Ganz genau. Und das ist auch was, was die Verbraucherzentralen kritisieren und die Gewerkschaft Verdi, die finden das nicht so richtig sozial ausgewogen, die Pläne, weil es so nach Prinzip Gießkanne geht. Verdi-Chef Frank Wernicke meinte dazu, dass eine Zwei-Zimmer-Wohnung eben nicht genauso behandelt werden sollte wie eine Villa mit Pool. Und der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ist auch eher zurückhaltend. Der zweifelt daran, dass durch die Pläne auch wirklich genug Gas eingespart wird. Also da müsse auf jeden Fall noch nachgebessert werden, meint er. Und der Städte- und Gemeindebund ist enttäuscht, weil Kommunen gar nicht berücksichtigt wurden, aber die natürlich auch Gaskunden sind.
Das heißt, es gibt noch Luft nach oben.
Genau, aber das sind jetzt erstmal auch nur Vorschläge, die auch noch ziemlich schnell erarbeitet werden mussten, in nur 35 Stunden. Darum sagt Industriepräsident Siegfried Russwurm von der Kommission:
Ist es perfekt? Sicher nicht. Aber gibt es Orientierungen, die weiterhelfen? Davon sind wir überzeugt.
Die Kommission macht jetzt noch weiter bis Ende Oktober. Zum Beispiel will sie genauer überlegen, wie man Anreize zum Gassparen schaffen kann und wie man Gas in der Stromproduktion ersetzen könnte. Und dann ist die Bundesregierung mit der Umsetzung dran und auch die EU könnte noch ein Wörtchen mitreden, denn die ist bis jetzt nicht so begeistert von den deutschen Plänen.
Die Gaskommission hat erste Vorschläge vorgestellt zur Gaspreisbremse. Infos, wie das Ganze aussehen könnte, hat Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten für uns. Dank dir, Anne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Monatelang war es in Kiew relativ ruhig geblieben, bis heute Morgen, als wieder Raketen in der ukrainischen Hauptstadt eingeschlagen sind. Es gibt Videos, wo Menschen in den U-Bahnen Schutz suchen und Volkslieder singen. Ja, und nicht nur in Kiew, sondern im ganzen Land hat die russische Armee Ziele angegriffen. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht von einer Reaktion auf die Explosion auf der Krimbrücke am Samstag. Florian Kellermann berichtet für uns aus Warschau über Russland und den Krieg in der Ukraine. Florian, was genau waren die Ziele der russischen Angriffe heute?
Getroffen worden sind zunächst mal zivile Objekte. In Kiew haben wir Bilder gesehen von einem Park, wo eine Rakete eingeschlagen hat, vor einer Universität. Eine Fußgängerbrücke ist angegriffen worden, nicht zerstört worden, aber doch eben getroffen worden. Über die anderen Objekte gibt es weniger Informationen, weil die Ukraine darüber nicht so gerne spricht. Natürlich, das wäre ja dann auch kriegswichtig. Russland könnte Dinge, die sie nicht getroffen hat, nochmal angreifen. Aber der Polizeichef Ihor Klemenko hat gesagt, es seien 70 Infrastrukturobjekte gewesen, davon 29 kritischer Infrastruktur. Damit ist, denke ich mal, sind vor allem Kraftwerke gemeint. Man sieht das daran, dass es Stromausfall gegeben hat in vielen Städten und dass die Menschen auch daran zu angehalten werden, jetzt Strom zu sparen. Die russische Seite spricht auch noch von Kommandozentren der Armee oder des Geheimdienstes. Es ist unklar, ob das stimmt. Klar ist, dass es einen Einschlag gab beim Gebäude des Geheimdienstes in Kiew. Jetzt gerade vor einigen Minuten kamen Informationen, dass es offenbar weitere Einschläge gibt. Das ist nicht bestätigt. Das wäre dann in Kryvyi Rih und Cherkasse. Die beiden Städte wurden hier genannt. Und in Kiew ist wieder Luftalarm im Moment.
Was weiß man bisher über Opfer und dann auch konkrete Schäden der Angriffe?
Es sind mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen, teilt die Ukraine mit. Und die Energieinfrastruktur sei getroffen worden, Wärmekraftwerke. Ich habe es schon erwähnt, Stromausfälle gibt es. Und die russische Seite behauptet eben auch, dass man für die Armee wichtige Objekte irgendwie getroffen habe, aber das kann man eben nicht überprüfen.
Russlands Präsident Putin spricht ja von einer Reaktion auf den Anschlag auf die Krimbrücke am Wochenende, für den Russland die Ukraine verantwortlich macht. Am Samstag war da ein LKW explodiert und hatte einen Teil der Brücke zum Einsturz gebracht. Wie wird in Russland über diesen mutmaßlichen Anschlag berichtet?
Da wird zitiert, was Putin sagt. Er hat das heute als terroristischen Akt nochmal bezeichnet. Dass er also kritische zivile Infrastruktur beschädigt worden mit dieser Brücke, obwohl dort ja auch die Nachschublinien für das russische Militär eben gehen in die Südukraine über die Krim. Das wird berichtet, aber es wird dann gleichzeitig eben so getan, als sei schon mehr oder weniger wieder alles unter Kontrolle, als könne man das eben auch schnell reparieren. Und diese Version, die du genannt hast mit dem LKW, die ist also auch in Russland die Hauptversion, dass also eine Sprengladung an dem LKW montiert war. Und diese Sprengung hat dann wiederum einen Güterzug in Brand gesetzt, der mit Treibstoff beladen war und der dann eben auch explodiert ist. Das ist die Hauptversion in Russland und sie scheint auch die plausibelste zu sein. Wenn Expertinnen und Experten sich die Videos und die Fotos anschauen von dem, was da passiert ist, dann kommen sie zu dem Schluss, dass das tatsächlich das plausibelste ist.
Die ukrainische Armee hatte zuletzt ja militärische Erfolge und auch Rückeroberungen gefeiert. Sind diese ja vermehrten Explosionen heute ein Vorgeschmack darauf, dass die Angriffe von russischer Seite in den kommenden Wochen weiter zunehmen werden?
Ja, die Drohung gibt's. Putin hat sie heute direkt ausgesprochen. Er hat es zwar daran geknüpft, dass eben das dann passiere, wenn die Ukraine weiter so in Anführungszeichen, was er als Terrorakte bezeichnet, durchführe. Was er aber damit meint, ist ja auch unklar, denn zum Beispiel die Krimbrücke war ja auch ein militärisch wichtiges Objekt. Der Ex-Präsident Medvedev hat das auch nochmal gesagt, diese Drohung ausgesprochen, dass es also nur ein Vorgeschmack war, wie du sagst. Ob das irgendeine Auswirkung hat auf den Kriegsverlauf, ich denke mal zunächst nicht, denn es sind eben Objekte, die vor allem die Menschen und die Zivilbevölkerung treffen, die, wenn die Kraftwerke ausfallen und damit auch die Wasserversorgung zum Beispiel ausfällt. Klar, wenn es irgendwann dazu kommt, dass auch die Transporte von Militärgerät an die Front behindert werden dadurch, dann würde das auch den Krieg beeinflussen.
Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann war das. Mit ihm haben wir über die zahlreichen Angriffe auf ukrainische Städte heute gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern ist in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt worden. SPD unter Ministerpräsident Stefan Weil hat die Wahl gewonnen. Die Grünen haben auch ziemlich gut abgeschnitten. Es könnte also demnächst eine rot-grüne Regierung in Niedersachsen geben.
Unser Ziel war klar, wir wollten eine linke Mehrheit, eine linke Koalition in Hannover verhindern.
Das war FDP-Chef Christian Lindner. Für seine Partei war es ein ziemlich bitterer Wahlabend. Die FDP ist mit nur 4,7% der Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert und fliegt aus dem Landtag raus. Was da bei der FDP los ist, darüber habe ich mit Ria Schröder gesprochen. Sie sitzt für die FDP im Bundestag, ist auch Mitglied im Bundesvorstand und war auch Vorsitzende der Jungen Liberalen. Frau Schröder, das ist jetzt ja die dritte Landtagswahl in Folge, bei der die FDP ziemlich abschmiert. Man muss es, glaube ich, so sagen. Was läuft da gerade falsch in Ihrer Partei?
Ja, das ist natürlich für uns hart. Und was wir jetzt machen müssen, ist erstmal erkennen, es war eine bundespolitische Wahl, die wir jetzt in Niedersachsen hatten. Die Energiepreise, die Inflation, das ist das, was die Menschen im Moment am meisten beschäftigt. Viele sind verunsichert und das kann ich gut verstehen. Und sie erwarten von uns zu Recht, dass wir diese Herausforderungen lösen. Und ich glaube, das ist das, was wir als FDP in der Regierung jetzt auch tun müssen, Probleme lösen und dabei deutlich machen, welchen positiven Unterschied wir dabei machen.
Wenn Sie sagen, das war eine bundespolitische Wahl, was meinen Sie dann konkret? Also woran liegt es dann, dass die FDP auf Landesebene abgestraft wird? Was läuft im Bund verkehrt?
Ich glaube, man muss einfach sehen, die Herausforderungen sind immens und das führt zu Verunsicherung bei den Menschen. Viele wissen nicht, wie sehen die nächsten Monate aus, können sie ihre Gas, können sie ihre Stromrechnung bezahlen und das macht den Menschen Angst. Der Krieg in Europa, das macht den Menschen Angst und das kann ich verstehen und ich glaube, da muss man auch nicht beschönigen, sondern das sind Herausforderungen, die auch für uns groß sind. Ich bin das erste Mal im Bundestag. Hier sind wirklich jeden Tag große Herausforderungen zu stemmen. Das ist nicht immer ganz einfach und es ist schwierig, die richtigen Antworten zu finden. Darum ringen wir hier jeden Tag und das dauert vielen Menschen auch zu lange. Das kann ich verstehen. Wir werden aber trotzdem daran weiterarbeiten, weil das ist unser Anspruch, dafür gute Lösungen zu finden. Ich glaube, auch heute Morgen mit dem Ergebnis der Gaskommission sind wir dem einen ganzen Schritt näher gekommen. Und ja, müssen wir noch mehr machen.
Man hat ja durchaus wirklich den Eindruck, dass die FDP, also wenn man sich die Zustimmungswerte auch auf Bundesebene anschaut, die gehen eben seit dem Frühling, auch nach dem Beginn ja, des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und mit auch der Gaskrise, Energiekrise in Deutschland massiv nach unten. Sowohl für Parteichef Christian Lindner, aber eben auch für die Bundes-FDP. Da kriegt man ja den Eindruck, die FDP ist mit Krise überfordert.
Viele Menschen unterstützen die Projekte und Positionen, die wir jetzt in der Regierung auch nach vorne treiben. Nehmen wir das Thema Atomkraft. Das ist etwas, wo wir seit Wochen sagen, das Thema war eigentlich durch, aber jetzt in dieser Situation, wo wir keine Sicherheit mehr vom Gaszufluss nach Deutschland haben, müssen wir auch nicht nur über den Weiterbetrieb, sondern auch die Wiederaufnahme des Betriebs von Atomkraftwerken sprechen. Da haben wir große Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Es ist also nicht so, als hätten wir nicht auf ein drängendes Problem eine gute Antwort und als würden dem nicht Menschen auch in großem Maße zustimmen.
Aber das hat
deswegen,
in Niedersachsen nicht. Ja nicht besonders gut funktioniert. Da ist ja noch ein Atomkraftwerk. Da sind Sie ja jetzt sogar aus dem Landtag geflogen. Also das scheint ja nicht gezogen zu haben.
Das ist natürlich die Frage. Das ist eine Aufgabe für uns, das, was wir tun, sichtbar zu machen. Das ist das, was wir jetzt auch tun müssen und zu zeigen, wo der Unterschied liegt, den wir eben als FDP in der Regierung machen und wie das bei den Menschen ankommt. Weil das ist das Entscheidende, dass es da besser geht und dass die Menschen, die Betriebe, die Handwerker durch den Winter kommen.
Aber da wird ja ganz viel auch drüber gesprochen, wozu die FDP in den letzten Monaten Nein gesagt hat. Keine Verlängerung des 9-Euro-Tickets, keine Übergewinnsteuer, keine Vermögenssteuer, Schuldenbremse auf jeden Fall beibehalten und dann auch dieser Vorwurf der Gratis-Mentalität von Lindner, der nicht gut in der Bevölkerung angekommen ist. Wäre es da nicht vielleicht Zeit, ein bisschen zu überdenken, welchen Ansatz man da fährt, auch auf Bundesebene? Also es scheint ja wirklich einen Großteil der Bevölkerung nicht mitzunehmen.
Meines Erachtens sind das Themen, wo viele Leute dankbar sind, dass die FDP das eben nicht mitmacht. Das ist auch nicht unsere Überzeugung, dass eine Übergewinnsteuer beispielsweise, dass das was Gutes wäre oder auch eine Vermögensteuer, auch das Festhalten an der Schuldenbremse, gibt es ganz hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Deswegen würde ich es für falsch halten, da jetzt unsere Position zu verändern. Ich glaube, dass wir nach wie vor auch mit unseren Kernbotschaften, auch mit Freiheit, mit Eigenverantwortung, dass das Konjunktur hat und dass das Menschen auch nach wie vor überzeugt. Übrigens ist ja auch gerade das 9-Euro-Ticket ein Beispiel, wo man eben auch mit einer klugen Herangehensweise und auch erstmal über die Frage der Bezahlbarkeit spricht, dann eine Lösung findet. Da sind wir ja auch weiterhin in Gesprächen mit den Ländern, um da eine Verlängerung anzustreben. Das ist was der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing ans Laufen gebracht hat. Also ich glaube, man muss da unterscheiden. Das eine ist, wir sollten uns nicht verbiegen, um jetzt zu probieren, irgendwem zu gefallen, sondern wir sollten an unseren Positionen festhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in der Krise nicht plötzlich beliebig wird, sondern zu den Überzeugung steht und dafür wirbt, dass diese sich auch auswirken, eben dann, wenn sie Antworten für Probleme sind. Und all das, was Sie eben aufgezählt haben, jetzt mal ausgenommen das 9-Euro-Ticket, sind Dinge, die uns gerade in der aktuellen Situation nicht weiterhelfen, die dem Mittelstand nicht über den Winter helfen, sondern das, was hilft, das haben wir ja jetzt auch eben in der Gaskommission beispielsweise gesehen und das werden wir jetzt umsetzen und dazu wird die FDP ihren Beitrag leisten.
Das heißt, Sie würden nach wie vor sagen, auch angesichts dieser Wahlergebnisse, dass Freiheit und Eigenverantwortung in einer Zeit, in der viele Menschen sich nach Sicherheit sehnen, wo ganz viel Unsicherheit herrscht, wo Krieg in Europa herrscht, dass das trotzdem das ist, worauf die FDP setzen sollte?
Das ist das Alleinstellungsmerkmal unserer Partei. Und ich glaube, viele Menschen merken gerade jetzt, nach der Corona-Pandemie, aber auch in Zeiten des Kriegs, wie wichtig Freiheit ist. Und das sollte man nicht wegen einer Stimmung, die vielleicht auch wegen einer Verunsicherung an den Nagel hängen, sondern ich glaube, man muss sehen, was bedeutet das und wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen auch in Zukunft frei agieren können, wie sie auch auf einer wirtschaftlich soliden Grundlage leben können. Das ist unsere Aufgabe jetzt und das sollten wir auf gar keinen Fall aufgeben.
Ria Schröder war das, Mitglied im Bundesvorstand der FDP, über die Krise bei den Freien Demokraten und wie sie da rauskommen wollen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, musste heute Nacht in Köln übernachten. Eigentlich war er von Leipzig auf dem Weg nach Chile zum Abschluss seiner einjährigen Bundesratspräsidentschaft. Aber dem Airbus 350 der deutschen Flugbereitschaft, mit dem Ramelow unterwegs war, ist beim Abflug ein Vogel vors Cockpit geflogen. Deshalb musste die Maschine außerplanmäßig in Köln landen, damit das Flugzeug erstmal auf Schäden kontrolliert werden könnte. In solchen Fällen gilt nämlich wirklich das Prinzip Safety First, weil diese sogenannten Vogelschläge eine ganz schöne Gefahr fürs Flugzeug darstellen. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich heute damit beschäftigt. Verena, das war jetzt ja vermutlich kein Spatz oder auch keine kleine Meise, die dem Flugzeug da in die Quere gekommen ist, oder?
Nein, das war schon ein größerer Vogel. Bei so kleinen Vögeln ist es in der Regel kein Problem, beziehungsweise nur für das Tier selbst ist es dann ein großes Problem.
Ja.
Außer wenn so kleine Singvögel in Schwärmen auftreten, das kann dann auch schon mal für ein Flugzeug nicht so gut sein. Bodo Ramelow selbst hat heute Morgen getwittert, leider hat uns eine unvorsichtige Gans von Leipzig nach Köln abgedrängt. Mhm. Ich werde aber zurückhalten, das zu beurteilen, ob es wirklich eine Wildgans war oder was auch immer. Vögel von der Größe auf jeden Fall, also Gänse, Kraniche, Schwäne, Greifvögel, die haben ja schon ordentlich Gewicht und dadurch können sie beim Aufprall Teile des Flugzeugs tatsächlich stark beschädigen.
Was können die denn da zum Beispiel beschädigen?
Also alles, was vorne dran ist am Flugzeug, die Flugzeugnase, die kann eingedrückt werden. Das Cockpitfenster kann undurchsichtig werden, wenn es beim Aufprall so springt oder Risse bildet oder möglicherweise halt tatsächlich zerstört werden. Auch die Turbinen sind so ein Klassiker, bei denen können sich die Schaufeln verbiegen, wenn ein Vogel da reingerät und sie können dann ausfallen. Zum Glück passiert das in der Regel nur bei einer Turbine und die Flugzeuge mit einer defekten Turbine, die können normalerweise weiterfliegen, so sind sie konstruiert und können dann gut und sicher landen.
Aber vor einigen Jahren musste doch mal eine Maschine im Hudson River notlanden, weil dieses Flugzeug in so einen Vogelschwarm gekommen ist und dann beide Turbinen ausgefallen sind. Das war mega spektakulär.
Ja, das stimmt. Im Jahr 2009 war das. Da ist ein Airbus kurz nach dem Start aus einem New Yorker Flughafen in so einen Schwarm Wildgänse geraten. Und da waren dann jetzt wirklich von jetzt auf gleich beide Turbinen defekt. Und dann haben die Piloten in so einer ganz spektakulären Aktion das Flugzeug notgewassert und damit wirklich sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Aber das war relativ ungewöhnlich. Normalerweise, wenn eine Turbine ausfällt, dann kann man eigentlich noch ganz gut notlanden.
Aber wie oft passieren solche Vogelschläge denn eigentlich?
Also in Deutschland werden pro Jahr ca. 1400 Vogelschlagereignisse gemeldet. Das sagt das Deutsche Vogelschlagkomitee. Das ist so ein Verein, der sich seit den 1960er Jahren darum kümmert, das Risiko durch Vogelschläge in der Luftfahrt zu verringern.
Das gibt's wirklich, ein deutsches Vogelschlagkomitee. Das
ist echt super, ne?
Wow.
Was es in Deutschland alles gibt. Und nach dessen Angaben hat sich die Zahl der Unfälle in den letzten 40 Jahren ungefähr halbiert.
Und wie haben die das geschafft, dass die sich halbiert haben?
Also auf der einen Seite kümmert sich der Flugzeugbau intensiv um dieses Thema. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat zum Beispiel einen Vogeldummy entwickelt. Mit dem kann man dann testen, verschiedene Bauteile und Flugzeugmaterialien, indem man die so beschießt mit diesem Vogeldummy, der ungefähr das Gewicht von so einem Vogel hat und dann genau geschaut wird, welche Folgen hat das denn, wenn so ein Ding mit einer gewissen Beschleunigung da ankommt. Und Flugzeuge müssen so konstruiert sein, dass sie trotz Vogelschlag weiterfliegen können. Auf der anderen Seite wird sehr viel dafür getan, dass überhaupt möglichst wenig Vögel mit einem Flugzeug zusammenstoßen und denen in die Quere kommen.
Aber wie macht man das denn? Weil also man kann ja jetzt keine Schilder aufstellen oder Wildvögeln sagen, ja, hier bitte nicht langfliegen.
Ja, das stimmt, aber man kann doch mit bestimmten Maßnahmen versuchen, sie einfach aus diesen Flughäfen und aus den Regionen fernzuhalten. Das ist wichtig, weil nach Angaben des Vogelschlagkomitees 90% aller Zusammenstöße bei Start und Landung passieren, also in Flughafennähe. Denn die meisten Vögel fliegen nicht höher als 300 bis 500 Meter. Das ist dann eben die Höhe, wo ein Flugzeug dann halt gerade startet oder landet. Ein Weg ist, das Gebiet rund um den Flughafen für Vögel möglichst unattraktiv zu gestalten. Das hat mir Ulf Moos erzählt, Leiter der Abteilung Bird Control am Köln-Bonner Flughafen, zum Beispiel für Mäusebussarde.
Wir mähen das Gras also nicht ganz kurz, sondern versuchen das so auf ungefähr 30 Zentimeter zu lassen. Da haben die es nämlich unheimlich schwer, die Mäuse zu finden am Boden.
Also man lässt das Gras ein bisschen wachsen, Greifvögel finden dann da nichts mehr zu fressen und gleichzeitig mögen auch viele andere Vögel hohes Gras nicht, weil da Feinde drin lauern könnten. Außerdem setzen die Bird Controller, die es inzwischen an jedem deutschen Flughafen gibt, meist sind das ausgebildete Jäger, zum Teil ihre Hunde ein oder gehen auch mit Greifvögeln oder Frettchen los, gehen halt in der Gegend rum und signalisieren den Vögeln damit auch, hier ist kein guter Ort, hier sind Raubtiere unterwegs, bleibt mal woanders.
Und schießen die Jäger die Vögel dann auch im Zweifel mal ab?
Also das kommt wohl wirklich nur sehr selten vor. Eher kommen Schreckschusspistolen zum Einsatz, um Vögel zu vertreiben, die so ungünstig in der Nähe rumdümpeln, wenn Flugzeuge starten oder landen.
Wenn du jetzt so über Vogelschlag redest, ne, und es war auch wirklich ein Vogelschlagkomitee in Deutschland gibt, dann ist das ja durchaus eine Sache, die relevant ist. Jetzt weiß ich nicht, ob mich das alles hier beruhigt. Ich bin ja sowieso schon unentspannt beim Fliegen. Und dieses Vogelschlagproblem hatte ich in dem Ausmaße jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm.
Ja, ich würde aber mal sagen, du kannst auf jeden Fall sicher sein, dass viel getan wird, damit es glimpflich ausgeht. Also wie im Fall von Bodo Ramelows Maschine, die ja auch sofort den nächstmöglichen Flughafen angesteuert hat, auch wenn es anscheinend keine offensichtlichen Schäden am Flugzeug gab durch den Zusammenstoß mit diesem Vogel, um das ganz in Ruhe zu überprüfen. Hat gedauert bis heute Nachmittag. Inzwischen konnte Bodo Ramelow aber dann doch seine Reise fortsetzen. Um kurz nach 4 hat er Fotos gepostet auf Twitter, die Bonn von oben zeigen mit dem Kommentar, kein Vogel weit und breit.
Ja, und hoffentlich bleibt das bis Chile dann auch so. Verena von Geitz aus unserem Team hat erklärt, warum Vögel und Flugzeuge sich nicht treffen sollten und was getan wird, um das zu verhindern. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss zugeben, als ich die ersten Tage im Herbstbeginn in meiner Wohnung gefroren habe, weil ich die Heizung noch nicht anmachen wollte, da ist mir durchaus der Gedanke gekommen, ja, wenn ich jetzt irgendwo im wärmeren Ausland wäre, wo es wärmer ist, da könnte ich mir ganz schön viel an Heizkosten sparen. Und die Idee hatte oder habe nicht nur ich, was hinter dieser Idee Reisen statt Heizen steckt und ob das auch was für euch ist, dazu hat unser Reporter Stefan Beuting heute mal recherchiert.
Während sich hier gerade viele den Schädel zerbrechen wegen steigender Energiepreise, könnte ich ja einfach meinen Laptop einpacken und abhauen. Machen tatsächlich einige.
Wenn wir das bei uns analysieren, wir bringen aus Deutschland ca. 6 Millionen Gäste im Jahr in den Urlaub. Und von denen können übers Gesamtjahr verteilt über 100.000 Langzeiturlauber sein.
Wenn Arke Dünnhaupt wir sagt, dann meint er den Reiseanbieter TUI. Dort ist der Pressesprecher und selbst oft unterwegs. In ein paar Tagen geht's nach Ibiza. Aber diese Verbindung aus Arbeit und Urlaub, die gab's bislang nicht wegen der Energiekosten.
Was wir jetzt alle noch uns anschauen müssen und wahrscheinlich auch erst im nächsten Frühjahr konkreter wissen, ist, wie viele sind wirklich aufgrund der Energiekosten in die Sonne geflogen. Da gibt es Vermutungen, aber das kann man natürlich noch nicht konkret beziffern.
Arbeit und Urlaub, für viele sind das zwei getrennte Paar Schuhe. Nämlich dann, wenn Präsenz gefragt ist, wenn du vor Ort sein musst, weil du vielleicht mit anderen zusammenarbeitest, weil du mit Leuten zusammenleben willst oder dich um sie kümmerst. Für einige wäre in die Sonne abhauen zum Arbeiten aber eine Möglichkeit. Und dass sich Begriffe wie Vacation und Pleasure Travel verbreiten, das zeigt, dass es im Leben von einigen Menschen bereits eine Rolle spielt.
Genau, wir machen eine Studie konkret zu Pleasure Travel, also Business verlängern mit Leisure.
Ina Zooven-Krockhaus, Professorin an der Internationalen Uni Hannover. In ihrer Studie dort fragen sie Hoteliers, wie viel diese Verbindung Arbeit und Urlaub schon ausmacht.
Hat das für euch eine Relevanz? Merkt ihr das, dass jetzt Geschäftsreise auch verlängern?
Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Was sich jetzt schon zeigt, dass sich in der Arbeitswelt einige Dinge niederschlagen. Corona war ein Booster für die Digitalisierung und Homeoffice. Allerdings war es wegen der Reisebeschränkungen ein Problem, vom Ausland aus zu arbeiten. Dank der Erfolge in Sachen Pandemiebekämpfung können wir nun aber wieder reisen. Und jetzt kommt auch noch der Druck durch steigende Energiekosten dazu.
Früher haben wir ja gar nicht wertgeschätzt, unsere günstigen Gaspreise. Und jetzt hat es eine ganz andere Wichtigkeit und Relevanz, weil es natürlich einen großen Teil unseres Einkommens betrifft, der jetzt für Energiekosten draufgeht. Und von daher ist das natürlich eine pfiffige Idee, jetzt nochmal zu überlegen, wie kann ich ganz persönlich Heizkosten sparen. Und da ist es natürlich naheliegend zu sagen, da fahre ich doch woanders hin, wo es günstiger ist und muss gar nicht zu Hause im kalten Winter in Deutschland heizen.
Und kann die Thermostate runterdrehen. Nicht viel tiefer als 16 Grad Celsius, sonst schimmelt's. Das macht aber immerhin zwischen 4 und 6 Grad Celsius aus. Damit wären nach einer Faustformel der Verbraucherzentralen Einsparungen von ca. 25% drin. Wenn man außerhalb der Saison und für lange Zeit bucht, dann kann man mit dieser Summe einen Trip ins Ausland zum Teil refinanzieren.
Die Kanarischen Inseln sind ja sowieso der Evergreen. Die Türkei gehört dazu, die ja jetzt auch wieder komplett bereisbar ist. Und auch Ägypten, wo man am Ende für 27 Euro die Nacht überwintern kann.
Die Anbieter, sagen Arge Dünnhaupt und Ina Zooven-Krockhaus, hätten längst auch auf diese Zielgruppe reagiert. Bieten WLAN und Yoga-Sauna-Packages für die abendliche Entspannung. Und einen Platz zum Leben und Arbeiten in der Sonne zu viel günstigeren Preisen als in der Hauptsaison.
Das heißt, man kann dort am Ende 50% sparen. Wenn man es auf die höchste Saisonzeit hochrechnet, dann kann das sogar 70-80% ausmachen.
Ina Zooven-Krockhaus sieht es bei eher 50%. Beide sagen, dass es natürlich ganz individuell sei und dass noch keiner exakt nachgerechnet habe. Klimatechnisch sinnvoll scheint das auf den ersten Blick nicht. Der reine Sparanreiz trägt es auch nicht. Wenn ich Wohnung oder Haus untervermiete, dann vielleicht. Ob die Heizflucht bald gesellschaftlich geduldet oder geächtet wird, auch das ist noch unklar. Für mich kommt es gerade nicht in Frage, aber es war eigentlich mal ganz angenehm, ein paar Minuten zumindest in diese Richtung zu träumen.
Wie gesagt, die Langzeitreisen gibt es schon länger. Das ist jetzt keine per se super neue Idee, aber es ist in Zeiten wie diesen eine sehr gute Idee.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.